zwei Wochen angefangen habt mit dem Thessalonikerbrief und da war so die Frage, machst du da weiter? Normal mache ich das ja nicht so gern, ich mache lieber so meine Sachen, aber ich habe gedacht, ich lasse mich mal drauf ein und war wirklich auch gespannt, was erwartet mich da. Habe den Text wirklich auf mich wirken lassen. Genau, und wer heute eine Bibel dabei hat, es lohnt sich, sie aufzuschlagen. Also das fragt man sich ja immer, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht? Also wir werden ganz viel gemeinsam lesen, weil letzte Woche habt ihr wohl auch nicht weitergemacht und von daher habe ich jetzt zwei Kapitel abzudecken und da schauen wir auch wirklich rein. Und die, die keine haben, ich habe euch einfach mal den Text mal kopiert und habe überlegt, gebe ich den euch einfach so oder kopiere ich den euch mal aus meiner Bibel? Und ich habe ihn tatsächlich aus meiner Bibel kopiert, weil da sind ganz viele Anmerkungen drin. Geht das ein bisschen induktiv vor, dass ich einfach gucke, was wiederholt sich, an welchen Stellen taucht ein Motiv öfter auf und es kriegt dann immer so die gleiche Farbe oder wird dann mal unterstrichen oder wellenförmig unterstrichen oder eckig eingekastelt und dergleichen. Das mal als so kleinen Einblick, falls es euch interessiert. Aber ansonsten habt ihr auch einfach jetzt den Text vor euch. Ja, Thessalonich. Ich habe mich als nächstes gefragt, okay, wenn ich mich jetzt damit befasse, was ist denn das überhaupt für eine Gemeinde? Und wenn man sich so einen Brief anschaut im Neuen Testament, dann lohnt es sich manchmal einfach in die Apostelgeschichte reinzuschauen. Da entdeckt man ganz viel über die Geschichte der Gemeinde. Also wann ist die gegründet worden, wo kommt die her, was hat es mit der Gemeinde auf sich? Und wenn man da reinschaut in der Apostelgeschichte, entdeckt man ganz viel. So ging es mir auch hier mit Thessalonich, nur 10 Verse. Aber dann weiß man ein bisschen, wo kommt es her. Aber bevor wir uns jetzt nach Thessalonich begeben, kurzes Gedankenexperiment. Ihr stellt euch vor, ihr seid in einem Gebäude und das ist jetzt eben nicht das Gemeindehaus, sondern eine Synagoge. Ihr kommt Woche für Woche zusammen und ihr seid eine kleine Minderheit. Die meisten, die haben am Sonntag anderes zu tun, aber ihr kommt Woche für Woche zusammen in der Synagoge und beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Vielleicht bist du ein junger Mensch, der auf Entdeckungsreise ist. Und der möchte einfach entdecken, der möchte mehr wissen über die Schrift, der möchte mehr wissen, was da drin steckt, lernt vielleicht sogar die hebräische Sprache, das haben sehr viele damals auch gemacht. Und du bist fasziniert von der Geschichte deines Volkes, du willst da mehr erfassen. Jetzt demnächst steht vielleicht einfach so ein Fest auch mal an, so das Erlösungswerk, das wird ja immer ganz groß gefeiert. Erlösungswerk, wo das Volk ausgezogen ist aus Ägypten, wo Gott wirklich was getan hat. Vielleicht gehst du noch auf eine religiöse Schule, auch das gab es eben viel, hast normale Fächer eben, aber auch diese heiligen Schriften und du freust dich, die zu erkunden und die zu entdecken. Und jetzt stell dir vor, in deiner Synagoge passiert was. Und jetzt steige ich einfach mal ein mit Apostelgeschichte 17, wo es um diese Geschichte geht. Paulus und Silas kamen nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in die Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammlungen sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von der Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich der Synagogengemeinde angeschlossen hatten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Also da ist so die Geschichte der Gemeinde. Da ist eine Synagoge und jetzt kommt Paulus dahin und er verkündet da was. Mit dabei ist Silas, der auch später noch dabei ist. Und dann heißt es eben an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten. Also er war 3 Wochen da. Ganz kurzer Missionseinsatz, kurz und knackig. Ja, und was hat er da jetzt verkündet? Ich habe mir das mal so markiert mit 1, 2, 3. Was hat er verkündet? Er hat das Leiden vom Christus verkündet. Das war ja für die Juden unvorstellbar, dass der Messias leiden musste. Also das war etwas, was für sie neu war, was sie lernen mussten. Messias, der leidet. Dann diese Auferstehung aus dem Toten. Das ist ihm auch immer wieder wichtig, dass er sagt, und da gibt es Zeugen, da haben so und so viele das gesehen und die Frauen haben es da gesehen. Und also er beruft sich ja immer auf Menschen, die damals noch leben, die es gesehen haben. Das ist ihm so wichtig, diese Auferstehung, nicht nur als irgendwie ein gedankliches Ding, ja, Plato ist auch irgendwie, lebt noch irgendwie weiter. Nee, ihm ist wirklich diese leibliche Auferstehung so, so wichtig. Und das ist für Menschen damals genauso unvorstellbar wie für Menschen heute. Also das stellt man sich ja nicht vor, dass da leiblich jemand aufersteht. Aber das ist ihm so wichtig. Und das ist der Christus, das ist seine Verkündigung. Und jetzt stell dir vor, du bist in dieser Synagoge und du erkennst wirklich, du erkennst jetzt den Messias. Du weißt, das ist der Messias. Und du weißt, er ist gestorben und er musste sterben. Und du weißt sogar, wofür er sterben musste. Das ist ja so eine Umwälzung, so revolutionär. Und wir lesen von einem ganz großen Erfolg, so viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, auch von den Griechen, so viele, die begeistert sind. Aber jetzt kommt ein kleines Problem. Nicht alle sind begeistert. Und da geht es jetzt weiter ab Vers 5. Dieser große Erfolg, der erregte den Neid derjenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die ganze Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Und dann zogen sie vor das Haus von Jason. Jason, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich kenne es nur Englisch, Jason. Bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, um die beiden von dort rauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien: Diese Leute, die in der Stadt, in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzten sich über alle Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus Christus. Also, 3 Wochen Mission, junge Gemeinde, ganz junge Pflänzchen, Christen, die zum Glauben gekommen sind. Und jetzt kommt dieser große Neid. Und ihr merkt es auch immer wieder in den Evangelien, wo Jesus auftaucht und Erfolg hat und was tut, wo sich geistlich was bewegt, da kommt auf der anderen Seite dann gleich wieder dieser Neid, diese Religiösen, die Pharisäer, die es ihm nicht gönnen, die entweder nicht sehen können, was er da macht, oder es ist ihm vollkommen egal, es geht ihm um ihre Stellung, sie wollen ihre Stellung behalten, und dann kämpfen sie. Und da sind wirklich geistliche Kämpfe im Gange. Und jetzt kommt der Vorwurf, also ich habe euch markiert, dieses Motiv wird hier genannt in Vers 5, der Neid ist es. Und dann in Vers 7 am Ende kommt dieser Vorwurf, sie behaupten, jemand anders sei König als der Kaiser. Und da ist ja was Wahres dran. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wer ist der Herrscher, wem muss ich gehorchen? Was ist die oberste Instanz? Dann würde ich nicht sagen, das Gesetz und auch nicht das Grundgesetz. Ich freue mich, wo das alles passt, aber die höchste Instanz ist Gott selbst. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist was dran. Aber so einfach ist es natürlich nicht, dass sie gesagt haben, ja, Kaiser, unwichtig. Und ja. Aber es ist eben eine ganz große Geschichte. Wem muss ich gehorchen? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, im Römischen Reich, wenn jemand quasi beschuldigt wird. Aufruhr ist ein ganz schweres Verbrechen. Wenn da jemand Aufruhr anstachelt, man hat ja noch nicht die Polizei, das Militär und so weiter, das muss man wirklich im Keim ersticken. Wenn da jemand aufwiegelt, da ist ein großes Versprechen da. Und wenn er die Autorität des Kaisers irgendwie in Frage stellt, das ist undenkbar. Autorität des Kaisers in Frage stellen. Ich habe mal nachgeschaut, was so die Folgen sein können. Das kann reichen von der Verhaftung über Verlust von Eigentum. Also man konfisziert da was. Könnte jetzt hier auch passieren. Der Jason, der sein Haus zur Verfügung stellt. Da sind Männer, die dort zu Gast sind. Das wird konfisziert. Das wird verkauft. Weit unter Marktwert. Ein bisschen was kriegt man da noch. Es kann bis zu Folter und Hinrichtung reichen. Und der Stadtoberste, der hat weitreichende Befugnisse. Der kann machen, was er will. Diese lokalen Amtsträger, die haben einfach diese Aufgabe, ja, Macht auszuüben und eben für Ordnung zu sorgen. Und dafür können sie ganz viel tun, um eben Aufstände niederzuwiegeln. Und gerade der Angriff des Kaisers, der ja noch mit einer Göttlichkeit verbunden wurde im Römischen Reich, das war ein wirklich sagenhaftes Verbrechen. Und jetzt geht's weiter in Vers 7. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzten sich über alle die Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die Politiker waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Also das Problem war, Paulus war selbst nicht greifbar. Er und Silas, die waren irgendwo, aber halt nicht dort. Und jetzt nehmen sie diesen Gastgeber als Ersatz und sagen, der hat sie bei sich aufgenommen. Und schon da merkt man, wie groß allein das schon ist, als Gast aufgenommen zu werden. Ja, 3 Wochen sind sie da und mit allen Mitteln kämpfen die Juden dagegen. Sie stürmen das Haus, das Straßenpöbel. Ja, das muss man sich einfach alles vorstellen. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt diese Botschaft aufgenommen. Ihr habt vielleicht sogar die beiden Verkündiger bei euch aufgenommen. Und jetzt dieses große, was da passiert. Der Magistrat, der verhaftet den Gastgeber, die ganze versammelte Menge, die Meute, die auf dem Marktplatz versammelt ist, lauter anklagende Stimmen. Jetzt werden sie angeprangert, dieser Verbrechen. Und man ist absolut abhängig von dieser Macht. Okay, Jason hat Glück im Unglück. Es nimmt noch eine Wendung. Wir wissen nicht genau, wie. Irgendjemand tritt auf und ist bereit, eine Kaution zu hinterlegen. Vielleicht war das auch jemand, der in der Synagoge war, der vielleicht Geld hatte, auch ein gewisses Ansehen hatte und der gesagt hat, ich hinterlege die Kaution. Der Magistrat hat vielleicht dann gesagt, okay, ja, vielleicht war das doch nur missverständlich ausgedrückt, Kaution, und wir behalten euch aber im Auge. Sie ließen Jason gegen eine Bürgschaft frei. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. So, sie schicken Paulus weg aus Sorge. Nur 3 Wochen sind sie da gewesen. 3 Wochen Christen, frisch gebacken, junge Pflänzchen. Feindliches Umfeld, die Stadt, die nichts Positives zu sagen hat, in Beobachtung vom Staat und von den religiösen Führern. Keine Gemeindestruktur, die sich entwickelt hätte. Und Monate hier lang hört Paulus nichts. Er weiß nicht, was da passiert ist. Er weiß, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber was ist mit denen? Werden sie verfolgt? Wie schlimm wird es werden? So, und jetzt sind wir im Thessalonikerbrief. Und da sind wir im Kapitel 2. Da ist das Erste, dass Paulus sich nochmal zurückerinnert. Wie war das damals? Schon ein paar Monate her? Ein paar Jahre her? Damals bin ich da hingekommen. Wie war das damals? Und er erinnert sich an diese Missionsreise. Er ist ja nicht nur nach Thessaloniki gekommen. Er war davor schon in einer anderen Stadt. Und da war er schon im Gefängnis mit dem Silas. Und dann sind sie weitergezogen. Und dann war sie in Thessaloniki. Also auch dort musste er fliehen. Auch dort war Verfolgung. In Thessaloniki wieder genau das Gleiche. Und trotzdem hat er diese Freiheit, über Jesus zu reden. Und daran erinnert er sich. Und jetzt lesen wir aus 1. Thessaloniker 2, ab Vers 1. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Ach so, genau, jetzt fehlt ein kleiner Sprung. Er schickt eben nach Monaten den Timotheus dahin. Der berichtet ihm, Gemeinde ist gut, stabil, die Christen sind noch da. Und da ist er so begeistert und freut sich so stark, dass er ihn gerade nochmal dahin schickt mit einem Brief in der Hand. Ja, und jetzt erinnert er sich zurück. 1. Thessaloniker 2. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt wurden. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessaloniki auch auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Also Thessaloniki war nicht die einzige Stadt, wo er Probleme hatte und zu leiden hatte. Aber macht weiter, er schenkt uns den Mut, weiterzumachen. Er ist immer wieder mutig, steh auf, Männchen. Und dann geht es um seine Motive, warum tue ich denn das alles? Und auch das ist spannend, was er dann alles so sagt. Er sieht sich nämlich so gewissermaßen als Herold. Ich weiß nicht, Herold des Königs, ob er mit Herold, also ein Herold ist ja jemand, der losgeschickt wird im ganzen Reich, um was zu verkünden. Da ist zum Beispiel ein neues Gesetz und das müssen jetzt alle wissen. Und der Herold, der wird losgeschickt und geht in alle Winkel, in alle Orte, alle Städte und der muss dieses Wort verkünden. Was passiert, wenn er es nicht tut? Es ist dramatisch, wenn er es nicht tut. Jetzt stellen wir uns vor, eine Stadt soll evakuiert werden. Der Herold sagt nur die Hälfte und sagt, ja, eure Stadt, ja, der geht es gerade nicht so gut, passt mal ein bisschen auf. Und er gibt nur so die Hälfte weiter. Ja, die Leute haben gar keine Chance, da wegzugehen. Oder es ist ein neues Gesetz in Kraft und irgendwann kommt Gerichtsprozess. Ja, wenn die Leute das Gesetz nicht kennen, nicht gehört haben, das ist dramatisch. Also das war eine ganz wichtige Aufgabe, dieses Heroldsamt. Der muss klar, präzise, verständlich erklären, was da Sache ist. Und er ist verpflichtet, nicht aufzuhören, bis die Botschaft übermittelt wurde. Und musste darüber ganz sorgfältig auch Aufzeichnungen führen. Also man hat dann eben so ein Büchlein gehabt, hat da gesagt, das und das, an dem und dem Ort, zu der und der Zeit, dass man da wirklich auch sagen kann, ja, und die Botschaft ist angekommen. Und es war wirklich dramatisch, wenn da Fehlinformationen da waren. Das konnte schlimmstenfalls wirklich zu Unruhen, zu Unzufriedenheit führen. Und auch der Herold selbst natürlich, also der wird auch zur Rechenschaft gezogen. So, ich mache weiter in Vers 3. Mit dieser Botschaft führten wir niemand in die Irre. Wir folgten auch keine fragwürdigen Absichten. Also da sagt er alles, was so sein Motiv nicht ist. Wir hatten keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen, und arbeiteten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor in ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen. Und das ist so spannend. Uns geht es nicht. Also ich habe es mal so ein bisschen lila markiert, worum es ihm nicht geht, um listigen Betrug, um Menschen zu gefallen und so weiter. Das kann er ja auch wirklich sagen. Also er ist ja hingezogen, hatte zu leiden, hat Verfolgung erlebt. Natürlich, ihm geht es nicht um Menschen, denen zu gefallen. Und ja, spannend ist dann eben auch, dass die Thessaloniker sein Wort nicht als Menschenwort aufnehmen. Auch das betont er dann, ihr habt unser Wort nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern ihr habt es als Gotteswort aufgenommen. Jetzt wird es gerade ein bisschen wuselig. Ja. Wir empfangen es nicht als Menschenwort. Ich glaube, die Seiten sind ein bisschen durcheinander, oder nicht? Oder? Ja, okay. Ja. Einfach dieser Gedanke, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das steht. Nicht, dass ich euch jetzt irgendwas erzähle, sondern in Vers 13 ist es jetzt. Ist jetzt einfach ein Sprung. Also wir haben es euch als Gottes Wort, er hat es uns anvertraut und wir haben es euch auch als weitergegeben und ihr habt es nicht als Menschenwort empfangen, sondern als Gottes Wort steht da in Vers 13. Das heißt, wie beim Herold, ich kann natürlich sagen, der Herold, der ist mir unsympathisch, trägt so komische Kleidung, ist sowieso ein ganz komischer Kauz, dem nehme ich nichts ab. Oder ich kann sagen, hey, dieser Herold, der hat einen Auftrag von seinem Auftraggeber und ich nehme das Gesetz erstmal so an. Der Herold ist wurscht, der ist zweitrangig, der kann komisch aussehen oder nicht, ist wurscht und welche Worte er verwendet. Sondern ich nehme das als das an, was es ist, nämlich das vom Auftraggeber. Und genau so sagt er, ihr habt unser Wort nicht als Menschenwort aufgenommen. Wir sind ja auch nur Menschen. Und wir sind sympathisch, wir sind unsympathisch, manche mögen mich, manche nicht. Aber ihr habt es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als Gotteswort. Ja, und das ist auch so eine Frage an uns, wie nehmen wir so ein Wort auf? Als Menschenwort gucken wir, ja, analysieren wir, ist da Logik drin, ist da ein Aufbau drin, ist das alles so richtig mit den geschichtlichen Hintergründen oder lasse ich es an mich ran? Und als Gotteswort, welchen Anspruch hat dieses Wort auch an mich? Hat Gott mir was zu sagen? Ja, sie haben nicht den Menschen gesehen, sondern sie haben den Herold gesehen, ihn in seiner Aufgabe, in seinem Amt, der eben was weiterzugeben hat in seiner Funktion. Und sie haben sich nicht an Nebensächlichkeiten aufgehalten. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu Vers 5. Wir haben, dies können, könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung dienste auch uns nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Es gab damals Wanderlehrer, die sind von Stadt zu Stadt gezogen, die haben sich in Städte gestellt und haben da erstmal ein bisschen was gelehrt, haben was weitergegeben. Und manche Sachen waren sehr interessant, da wollte man einfach auch mehr wissen. Und dann haben sie irgendwann eben Geld gesammelt und haben eben für das, was sie unterrichtet haben, Geld genommen. Manche haben dann so eine Anstellung gefunden, dass sie eben auch mal als Hauslehrer ein, zwei Tage hier, ein, zwei Tage dort bei betuchten Leuten waren, um damit einfach Geld zu machen. Und Paulus, ihr wisst es selber, ist als Zeltmacher unterwegs. Er kommt ohne Geld zu nehmen. Er sagt, meine Motivation ist nicht Geld. Ich nehme von euch nichts. Meine Motivation ist auch nicht Ehre. Ich werde hier verfolgt und alles Mögliche, was ist. Sondern meine Motivation ist es, meinem Herrn recht zu machen. Ich möchte es Gott recht machen. Sondern wir wollen nur von Gott geehrt werden. Darum geht es ihnen. Ich möchte nur Jesus gefallen. Und darum möchte er auf seine Schäfchen auch aufpassen. Und das ist so das Nächste, dieses Aufpassen auf seine Schäfchen. Ich habe mich so gefragt, also für ihn ist quasi diese Gemeinde so quasi seine geistlichen Schäfchen, diese Jungpflanzen, die gerade gepflanzt wurden, noch ganz jung im Glauben sind, die irgendwie so Unterstützung brauchen, um die macht er sich Sorgen. Wir haben vielleicht andere Menschen, die uns anvertraut sind. Das können Kinder in irgendwelchen Gruppen sein, das können Untergebene sein, das können einfach Menschen in unserem Umfeld sein, auf die wir Einfluss haben. Und jetzt vergleicht er sich mit einem Vater und einer Mutter. Dann lese ich uns weiter ab Vers 7 und 8. Wir sind behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So haben wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Also das ist nicht einfach nur Evangelium weitergeben und jetzt macht euer Ding, ihr seid selber groß. Nein, wie eine Mutter. Mir war es so wichtig. Und ihr stellt euch mal eine sehr säugende Mutter aus der Tierwelt vor, ja, so Wildschwein. Ich möchte dieser Mutter nicht begegnen, Frischlinge oder ein Schwan, der Kinder hat. Also die Kinder, die sind das Ein und Alles. Da riskiert dieses Tier noch sein Leben. Oder auch, ja, also bei Menschen ist es nicht anders, aber ich wollte das jetzt nicht als Beispiel nehmen. Also die kämpfen um ihre Kinder. Also die tun alles, damit es den Kindern gut geht. Und so sagt er, so wollte ich auf euch aufpassen, meine geistlichen Kinder. Und ich habe diese Gefahr gesehen, das war mir so wichtig. Vers 11 mache ich mal weiter. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt, mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, und seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und was war seine Motivation? Die Begegnung mit dem Herrn. Er möchte sich um die kümmern, damit, wenn er zu ihm kommt, wenn er in diese himmlische Wohnung einzieht und sein Vater da schon sitzt, mit offenen Armen ihn empfängt, ihn auf den Schoß nimmt und ihn fragt, was hast du gemacht? Damit er sagen kann, was er gemacht hat. Ich habe mich um meine Kinder gekümmert. Vers 19. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist unser Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen? seid nicht gerade ihr es. Ja, ihr seid unser Stolz und ihr seid unsere Freude. Um euch habe ich mich gekümmert und das will ich gewissenhaft tun, weil ihr seid mein Stolz und meine Freude. Und das kann ich Gott sagen, ich habe mich hier um Menschen gekümmert. So, und jetzt kommt er zu diesen Sorgen, diese Zeit, wo er nicht wusste, was mit denen passiert ist. Gehe ich weiter in 1. Thessaloniker 3. Große Sorgen. Als wir es schließlich nicht aushielten, entschlossen wir uns, allein in Athen zu bleiben. Und unser Bruder Timotheus, den schickten wir zu euch, der als Mitarbeiter Gottes zusammen mit uns das Evangelium von Christus verkündet. Wir gaben ihm den Auftrag, euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen, damit keiner von euch durch die Verfolgung, den ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehörten. Also da ist so dieses Motiv ganz groß. Wir halten diese Ungewissheit nicht aus. Und jetzt will ich euch jemand schicken, der euch noch stärkt. Falls noch irgendwas da ist im Glauben, dann will ich euch noch was Gutes tun. Und er sagt auch an einer Stelle, wo war das denn? Aber egal. Dass er von Anfang an auf diese Leiden vorbereitet hat. Wir haben euch von Anfang an gesagt, dass ihr Leiden erleben werdet. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, eine Missionsreise, 3 Wochen, die werden evangelisiert, die kriegen die Botschaft mit und in diesen 3 Wochen hören sie schon, ihr werdet zu leiden haben. Könnte man sich heute nicht vorstellen, oder? Also kein Wohlstandsevangelium, sondern wenn ihr zum Glauben kommt, wenn ihr Jesus nachfolgt, ihr werdet leiden. Das gehört zum Leben als Christen dazu. Und das sagt er von Anfang an. Und vielleicht müsste man das auch mal ein bisschen mehr sagen. Wie sieht es denn heute aus? Wenn du Christ wirst, dann werden dich Leute belächeln. Ja, was für ein naiver Kinderglaube. Wer glaubt denn an eine leibliche Auferstehung? Ist doch weltfremd, verbohrt. Wer glaubt denn heute noch an Wunder? Das ist doch nicht mehr aufgeklärt. Stein des Anstoßes. Es passt doch nicht mehr in unser modernes Weltbild. Naja, ins Antike hat es auch nicht reingepasst. Aber es passt doch nicht rein. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubiger dazugehören. Abgestempelt als intolerant. Nur weil man vielleicht mal auf einen Problempunkt hinweist. Man muss ja nicht gleich hier mit der Keule rausschwingen, aber manchmal reicht es ja schon, überhaupt eine Position zu haben, dass man da abgestempelt wird. Auch Christen brauchen Feingefühl, auch Toleranz und alles. Aber eine Position, eine Meinung, manchmal ist das schon zu viel. Und Paulus hatte riesengroße Angst, dass sie dem Druck nicht standhalten könnten. Ja, in Vers 4 steht das, Kapitel 3, Vers 4. Im Übrigen haben wir euch, schon als wir bei euch waren, in diesen 3 Wochen immer wieder darauf hingewiesen, immer wieder, dass es zu Verfolgungen kommen wird. Und was das bedeutet, wisst ihr ja inzwischen aus eigener Erfahrung. In den ersten 3 Wochen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass Christen auf die eine oder andere Art Verfolgung erleben? Das Klima kann sich drehen, Bier der Zeit. Erleben wir in den letzten Jahren, dass sich immer wieder irgendwas dreht? Das kann schnell passieren, aber eben auch im Alltag. So kam es also, dass ich Timotheus zu euch geschickt habe. Ich konnte die Ungewissheit nicht ertragen. Ich wollte erfahren, wie es euch geht und dergleichen. So, jetzt sind wir beim letzten Punkt, die erlösende Botschaft. Ab Vers 6. Paulus ist voller Sorge. Jetzt endlich diese erlösende Botschaft. Timotheus kommt zurück zu Paulus, erstattet ihm Bericht. Ab Vers 6. Doch jetzt ist Timotheus mit so einem guten Bericht zu uns zurückgekehrt. Er hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch genauso sehr wie wir nach einem Wiedersehen sehnt. Diese Nachricht über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr Treue zum Herrn haltet. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken können. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Also eine unwahrscheinlich große Freude, Erleichterung. Die Arbeit war nicht umsonst. Die Christen, die halten noch treu zu ihrem Herrn, die sind nicht weg. Und er hört nicht auf zu arbeiten. Aber das gibt ihm halt nochmal so richtig neuen Mut. Ich mache weiter ab Vers 12. Für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander, zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Herrlichkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Das ist nochmal so dieser Fokus auf diese Ewigkeit, dieses Wiederkommen von dem Herrn. Wenn er auch als Herold Bericht erstatten wird, und er betet, die Liebe, die soll noch weiter wachsen, die soll noch größer werden. Glaubenswachstum nicht nur irgendwie theoretisch festhalten an irgendwelchen Glaubensgrundsätzen. Nee, er betet für immer größere Liebe. Festhalten an der Hoffnung, auch das taucht auf. Ganz oft am Anfang schon im Vers 3, dritter Vers vom ganzen Brief. Diese Hoffnung, Ausharren in der Hoffnung. Er betet um ein Werk des Glaubens. Also Glaube nicht nur als Gefühl, sondern eben dieses, dass ihr euch darauf verlasst, dass ihr wirklich euer Leben drauf baut und um eine tadellose Liebe. Ja, was nehmen wir mit? Der Schluss. Ja, das eine ist so diese Leidensbereitschaft, diese reinen Motive, wo Paulus wirklich sagt, und ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen, das ist nicht mein Motiv, das ist nicht mein Motiv, das ist nicht mein Motiv. Ich gehe vorwärts, trotz allen Misserfolgen, trotz der Unsicherheit, die da kommt, gefährliche Sachen, Enteignung, Folter, Demütigung. Ich bin bereit, weiterzugeben und weiter zu gehen. Und er bereitet von Anfang an eben auch die anderen auf diese Sache vor. Er sieht sich als Herold des Königs und sein Motiv ist, ich bin Botschafter an Christi Stadt. Ich habe einen ganz großen Auftrag, ich habe einen ganz großen Auftraggeber, ich bin Botschafter des Königs, mir ist was Riesengroßes anvertraut und ich gebe das weiter. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und mächtig ist der, der hinter mir steht. Was nehme ich noch mit? Diese Sorge. Also wie er sich gesorgt hat um diese Gemeinde, dieses junge Pflänzchen, um Menschen, die er 3 Wochen gerade mal kennengelernt hat. Wie eine Mutter. Denkt an die Tierwelt, denkt an die menschlichen Mütter, die manchmal, ja, um ihre Kinder kämpfen und es wirklich gut meinen und da alles tun, damit es ihnen gut geht, auf die eine oder andere Weise. Es hat ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie das passiert. Oder mit dem Vater, mit dem er sich ja auch vergleicht. Auch interessant, dass er so beide Bilder nimmt. Anvertrautes Pflegen. Paulus, diese junge Gemeinde, wer ist da, der dir anvertraut ist? Sind es vielleicht deine Kinder? Sind es eine Gruppe Menschen, die du dort führst, auf die du einen gewissen Einfluss hast? Und sei es nur ein kurzer Einfluss von einer Stunde. Ein Kind, Freunde, auch das können wir mal als Menschen sehen, die uns anvertraut sind. Wir sind denen jetzt nicht übergeordnet oder so, aber wir haben ja einen Einfluss. Also auch sie sind uns anvertraut. Auch das können wir nehmen. Ja, und eben diesen Ausblick auf die Ewigkeit, wo er immer wieder hinschaut. Ja, und irgendwann sitze ich auf dem Schoß meines Vaters und er wird mich in den Arm nehmen und er wird mich fragen, was hast du denn da gemacht? Ich bete noch mit uns. Ja, Herr, du hast uns so ein Vorbild gegeben und es ist auch so spannend, diese Geschichte, diese Gemeinde zu lesen und auch von Paulus. Lass uns da was mitnehmen. Ja, dass wir da uns auch hinterfragen, dass wir einfach wissen, worum es geht, dass wir nicht auf Menschen schauen, nicht irgendwelche falschen Motive mit hineintragen, sondern dass wir wirklich auf dich schauen. Du bist unser Auftraggeber, dir sind wir verpflichtet. Niemand anders wollen wir dienen und niemand keine andere Botschaft weitergeben. Macht uns da frei von allen Überlegungen, was da wer denkt. Mach uns frei, uns von dir leiten zu lassen und uns um andere zu kümmern. Du hast Paulus diese Gemeinde anvertraut, du hast uns Menschen anvertraut. Lass uns das sehen, wo wir Anvertrautes haben und uns damit auch sorgsam umgehen. Amen.